Du hörst hier gerade einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Für euch ist es auch okay. Es ist richtig eng im Studio, oder geht's?
Nein, er geht super. Also ich bin mir Schlimmes gewöhnt.
Dein Büro.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Thürlimann. Heute nicht allein, bei uns sitzt auch der Philipp Albrecht, Wirtschaftsredaktor von der Republik. Sie beide haben recherchiert zum grössten bekannten Lohndumping-Skandal der Schweiz. Es ist eine riesige Sache, es gibt etwa 150 betroffene Arbeiter, Schadenssummen in Millionenhöhe. Und heute erzählen ihr die Geschichte. Hoi Philipp, hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Hoi Boas.
Im Zentrum von dem Lohndumping-Fall steht ein Mann, ein Bauunternehmer, er heisst Kurt Goger. Philipp, erzähl uns mal, wer ist der Kurt Goger?
Der Kurt Goger ist ein Gipserunternehmer. Der kommt ursprünglich aus Österreich, aus dem Burgenland, also ganz im Osten von Österreich, und ist um 2005 umeinander in die Schweiz gekommen, wo er dann in den nächsten Jahren das grösste Gipserunternehmen von der Schweiz aufgebaut hat. Die Goger Swiss AG mit bis zu 260 Angestellten zu den besten Zeiten. Und der Herr Goger hat ziemlich den Markt aufgemischt, kann man sagen.
Was ist er für ein Typ, Mensch?
Sehr ein Gemögiger. Also er ist uns beschrieben worden als ein sehr charmanter, einnehmender Typ. Also ich würde sagen, Bürstenhaarschnitt und Kurzarmhemd passt recht gut. Leute haben ihn aber auch als, ich würde sagen, laut und beleidigend beschrieben. Also wenn man sich weniger gut mit ihm gehabt hat, ist es unangenehm geworden.
Und wie hat er das geschafft, dass er so gross geworden ist in der Schweiz?
Er hat das kriminelle System vom Lohndumping in die Schweiz importiert, kann man sagen. Er hat all seine Angestellten oder fast all seine Angestellten schlecht zahlt, also deutlich unter dem Mindestlohn, den die Schweiz gegolten hat. Und er hat so können sehr viel Geld verdienen.
Er ist natürlich auch in einer Zeit, wo in der Schweiz ein unglaublicher Bauboom geherrscht hat, so Mitte Nullerjahr. Und der Kurt Goger hat irgendwie die Gunst der Stunde genutzt. Er hat einfach gemerkt, oh hoppla, da in der Schweiz liegen die Aufträge quasi auf der Strasse. Und er hat sich die geholt. Und er ist in einer Zeit gross geworden, dank krimineller Machenschaft, aber in einer Zeit, wo oft unglaublich viel gebaut worden ist in der ganzen Schweiz. Ich weiss gar nicht mehr, er ist ja an einigen Prestige-Projekten beteiligt. Du weißt, glaube ich, besser noch, wo hat er überall seine Finger im Spiel gehabt?
Ja, also man kann schon sagen, er ist eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Es ist sehr viel gebaut worden damals. Es hat sehr viele Einwanderer aus Deutschland. Es hat viele neue Wohnungen gebraucht. Und darum ist gerade so in den Städten und in den urbanen Gebieten sehr viel gebaut worden. Also in Zürich zum Beispiel die Europaallee. Das FIFA-Museum ist ein grosser Bau, an dem er daran beteiligt war. In Bern ist das Industrieareal von Roll neu bebaut worden. In Pratteln haben wir den Helvetia-Tower in der Überbauung Vierfeld. Also es ist sehr viel passiert und überall ist er dabei gewesen und hat die Gipsarbeiten gemacht.
Das sind alles Bauarbeiten von ihm gewesen?
Genau, genau. Und er hat dort den Trockenbau gemacht, also hauptsächlich Wände und Decken.
Also es sind alles Projekte, wo der Kurt Goger mit seiner Firma beteiligt war, ein riesen Bauboom. Er ist also einfach mit seiner Firma von Österreich in die Schweiz gekommen, mit seinen Arbeitern und hat das hier gebaut.
Nein, das sind keine Österreicher gewesen. Also es hat ein paar wenige Österreicher in der Geschäftsleitung gehabt von der Goger Swiss AG, aber es sind hauptsächlich Ungarn und Polen gewesen, die für ihn geschafft haben. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz selber zu wenig Fachkräfte gehabt hat auf dem Bau damals. Und die Preise sind recht hoch gewesen von den Schweizer Gipser. Und so hat er gemerkt, wenn ich ungarische Angestellte mit in die Schweiz bringe und die da beschäftige und denen viel weniger zahlen, aber immer noch mehr, als sie in Ungarn würden verdienen, dann kann ich das grosse Geschäft machen.
Also für ihn sind es günstige Arbeiter gewesen, für die Leute, die gekommen sind, die haben mehr verdient, als sie sonst verdient hätten. Win-win-Situation.
Genau. Aber natürlich hochproblematisch, weil das ist die Zeit gewesen von der Personenfreizügigkeit. Die ist ab 2002 eingeführt worden in der Schweiz. Kurz darauf aber sind die flankierenden Massnahmen gekommen. Das ist das, was die Gewerkschaften durchgesetzt haben, damit die in der Schweiz arbeiten, die aus dem Ausland kommen, unter den genau gleichen Bedingungen angestellt werden wie die Schweizer.
Dass die gleichen Regeln gelten für genau. alle. Mhm. Einer von diesen Leuten, der für den Kurt Gogor in die Schweiz kam, ist, das ist der Josef Babay. Für ihn ist der Einsatz in der Schweiz noch nicht so gut rausgekommen. Brigitte, du hast mit ihm geredet. Wo hast du ihn getroffen?
Ja, genau. Der Josef Babay hat zu den ersten ungarischen Arbeitern gehört, die im Auftrag von Kurt Gogor in die Schweiz gekommen sind, um hier zu arbeiten, auf der schweizerischen Baustelle. Ich habe ihn am Rand von Budapest getroffen, erlebt, so eine gute halbe Stunde von Budapest entfernt, in einem winzigen Kaff, wo sich niemand hin verirrt, wo keinen Grund hat, dort hinzugehen. Also der Taxifahrer hat die Adresse fast nicht gefunden. Und er lebt jetzt zusammen mit seiner Frau, der Andrea, und seinem Sohn, dem Josef Junior, in einem sehr, sehr bescheidenen Haus. Und ich habe ihn angetroffen, nachdem er die Schweiz wieder verlassen hat und 3 Jahre und 3 Monate nach seinem Arbeitseinsatz als ein gebrochener, kaputter Mann zurück auf Ungarn gekehrt ist.
Also Mitte Nullerjahr war das, wo er in die Schweiz gereist ist, zum als Gipser zu arbeiten. Das war er sowieso schon, oder?
Ja, er war immer Gipser, schon in Ungarn. Und er hatte einen unglaublichen Berufsstolz, wie eigentlich fast alle ungarischen Arbeiter, die Philipp und ich während der Recherche kennengelernt haben und mit ihnen geredet haben. Die sind mit einem Berufsstolz in die Schweiz gekommen. Und die haben uns auch gesagt, der Vermittlungsmann, der für den Kurt Gogor ungarische Arbeiter gesucht hat, der hat nur die Besten genommen. Sie haben gewusst, nur die Besten Gipser aus Ungarn dürfen in die Schweiz arbeiten. Und sie haben so viel erwartet, sie haben so riesige Hoffnungen gehabt. Und sie sind überzeugt davon gewesen, dass sie jetzt in dieser reichen, demokratischen Schweiz anständig behandelt werden und anständig gezahlt werden und ja, dass ihr Leben eine Wende nimmt, weil sie das Glück gehabt haben, dass sie die Arbeit haben können machen. Mit dem Bewusstsein und mit den Erwartungen sind sie in die Schweiz gereist.
Wie hat das denn funktioniert, dass der Josef in die Schweiz gekommen ist? Wie hat er von dem überhaupt erfahren?
Also das ist natürlich nicht der Kurt Gogor gewesen, der da auf Budapest abgereist ist und Leute gesucht hat. Also er kann auch nicht Ungarisch oder sicher zu wenig Ungarisch. Der Kurt Gogor hat einen Mittelsmann gehabt. Das ist auch so ein kleinerer ungarischer Bauunternehmer gewesen. Der hat in Budapest ein Büro gehabt und der ungarische Mittelsmann, der hat einfach seine Fäden gezogen. Der ist gut vernetzt gewesen. Der hat sich die Arbeiter gesucht, die er von eigenen Einsätzen gekannt hat. Und das hat dann die Runde gemacht. Und man muss schon klar sagen, die ungarischen Arbeiter haben viel mehr verdient in der Schweiz. Auch obwohl sie prellt worden sind, obwohl sie wirklich, nicht das bekommen haben, was ihnen gesetzlich zustehen würde. Aber es war eben immer noch mehr gewesen als in Ungarn. Und darum sind sie gern und voller Hoffnungen in die Schweiz gereist. Viele zuerst mal, also haben zuerst mal einen Auslandeinsatz gehabt. Sie haben die Familie zurückgelassen. Sie haben ja ihre Heimat zurückgelassen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen. Aber sie haben auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt die Chance und die müssen sie packen. Und es wäre ihnen nie in Sinn gekommen, dass sie ausgebeutet werden, dass sie Opfer werden von einem kriminellen System und, was dann auch noch dazu kommt, ist, dass der Staat Schweiz und vor allem die Strafverfolgungsbehörde einfach zuschaut. Es ist dann ganz viel zusammengekommen, wo der Aufenthalt in der Schweiz dann zu einem Albtraum gemacht hat.
Also Josef Babay ist mit grossen Träumen, mit Hoffnung in die Schweiz gekommen. Es ist zu einem Albtraum geworden. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ihr mal erklären müsst, wie ist das System denn genau gelaufen?
Also ich fange mal an, aber Philipp, du musst mir da sicher helfen. Das kriminelle System hat später von den Staatsanwaltschaften den Namen Kickback-Zahlungen bekommen. Und um das ganz einfach zu schildern, ist das so gelaufen, dass der Kurt Gogor hat irgendwann gemerkt, dass er muss saubere Bücher führen muss, weil sonst kommen die Behörden schnell auf die Schliche, dass etwas nicht stimmt. Und darum hat er angefangen, eine doppelte Buchhaltung zu machen. Er hat in seinen Büchern, in dem, was er vorgewiesen hat, in der Geschäftsführung, hat er allen Arbeiten einen GAV-konformen Mindestlohn gezahlt. Also er hat allen das gezahlt, was er gesetzlich hätte müssen. In Tat und Wahrheit hat er dann aber von den ungarischen Arbeitern mindestens die Hälfte von dem Lohn, den er ihm ausgezahlt hat, in bar wieder weggenommen. In einem ganz ausgeklügelten Stil. Das haben uns die Arbeiter geschildert. Und zwar ist der ungarische Mittelsmann von Budapest, den wir schon mal erwähnt haben, der ist auf Baustellen gegangen oder ist in die Unterkünfte gegangen, wo die ungarischen Arbeiter gewohnt haben und hat jedem Arbeiter gesagt, wie viel Geld das er in bar muss zurückzahlen. Und hat ein Milchbüchli geführt. Er hat das alles in einem Büchli aufgeschrieben. Arbeiter XY muss mir in 3 Tagen so und so viel Geld zurückzahlen. Das hätte von ein paar Franken bis 2000 Franken können sein. Und dann sind die Arbeiter aufgefordert worden, innerhalb von dieser abgemachten Frist an den Bankomat zu gehen und das Geld abzuheben und das am ungarischen Mittelsmann zu übergeben. Und der ist dann mit prall gefüllten Kuvert zurück ins Büro gegangen und hat das seinem Chef abgegeben.
Also es gibt Mindestlöhne in der Gipserbranche, es gibt es ja nicht überall, aber es gibt einen Gesamtarbeitsvertrag in der Baubranche, wo festgelegt ist, so und so viele Franken muss ein Gipser in der Schweiz verdienen. Was heisst das denn konkret in Frankenbetrag? Wie viel hat Josef Babay zugestanden und wie viel hat er bekommen?
Also je nach Ausbildung, die man mitbringt, wenn man in der Schweiz arbeitet, kommt man mehr über. Ich glaube, beim Gipsergewerbe ist das etwa bei 24 Franken gewesen, der Mindestlohn. Ist aber aufgegangen bis über 30, je nach Ausbildung. Und am Schluss haben die Angestellten aus Ungarn nur noch etwa 11 oder 12 Franken pro Stunde gehabt.
Also wirklich etwa nur noch die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zugestanden wäre.
Ja, und in vielen Fällen weniger als die Hälfte.
Aber gleich hat 12 Franken verdient, das ist immer noch viel mehr, als er in seiner Heimat verdient hat. Wir haben vorhin von einer Win-Win-Situation geredet. Ist das dann für den Josef Babay gleich eine ungerechte Situation gewesen?
Es ist nicht so einfach gewesen. Also, sie haben natürlich auch deutlich länger müssen arbeiten. Und sie sind für die Überzeit, die sie geschafft haben, sind sie nicht ausgezahlt worden. Sie haben keine Kinderzulagen bekommen. Es ist ihnen recht viel Geld abgezogen worden. Zum Beispiel fürs Auto. Also, sie haben selber, haben nur einige von ihnen ein Auto gehabt. Aber alle haben müssen Abzüge für ein Geschäftsauto in Kauf nehmen. Dann haben sie auch müssen Geld abgeben für die Unterkünfte. Also, sie haben in sehr lausigen Gebäuden übernachtet. Die sind total überfüllt gewesen. Und für das ist ihnen auch wieder Geld abgezogen worden. Also, am Schluss haben sie sehr wenig übrig gehabt.
Ja, und vielleicht muss man doch noch sagen, eben, das haben wir am Anfang erwähnt, jetzt auch der Josef Babay und seine Kollegen. Das sind gestandene Berufsleute gewesen. Das sind keine Anfänger gewesen. Die sind als erfahrene, gute Handwerker in die Schweiz gekommen. Und sie sind drum geprellt worden, weil sie sich dann irgendwann haben können vergleichen mit den anderen Arbeiten. Und es gibt keinen Grund, warum sie, nur weil sie Ungarn sind und die deutsche Sprache nicht beherrschen, derart schlechter bezahlt werden. Also aus Sicht von der Arbeiter ist das überhaupt keine Win-Win-Situation.
Weil sie machen die gleiche Arbeit zu der gleichen Qualität, dann gibt es auch den gleichen Lohn.
Genau, und das ist nicht passiert.
Das heisst, es sind da Dutzende Arbeiter aus Osteuropa, aus Ungarn, die jeden Monat Kurt Gogo Bargeld in die Hand drücken, die sie vorher abheben beim Bankomat. Das stapelt sich ja dann irgendwann. Was macht er mit diesen Koffern voll Bargeld?
Also wir wissen, dass der Kurt Goger am Firmensitz in Dietlikon, Zürich, wo er auch selber gewohnt hat, das Bargeld gehortet hat. Also der hat das zum Teil unter der Matratze versteckt. Der hat das überall in der Wohnung, zum Teil im Keller versteckt gehabt und hat das dann nah bis nah auf die Bank gebracht und selber natürlich ein schönes Leben geführt. Hat seinen Sohn finanziert in Österreich. Und das ist so das, was wir erfahren haben in der Recherche.
Das ist ein Schwarzgeld, oder?
Definitiv.
Sie wollen die ganze Geschichte zu dem Fall nachlesen, haben aber eigentlich gar keine Zeit zum Lesen. Im Republik-Podcast «Vorgelesen» findet Sie die dreiteilige Serie zu dem Fall zum Nachlesen. «Vorgelesen», der Republik-Podcast, findet Sie in allen Podcast-Apps.
So ist das System also gelaufen. Der Gogo ist mit seiner Firma gewachsen und gewachsen, hat, wir haben es gehört, diverse Prestige-Aufträge eingeheimst und gleichzeitig haben die Arbeiter darunter gelitten. Irgendwann ist das ja rausgekommen. Der Verdacht hat zuerst am Anfang so ein bisschen die Runde gemacht. Man hat sich umverzählt. Wem ist das alles zu Ohren gekommen?
Also es hat da zwei parallele Entwicklungen gegeben. Auf der einen Seite haben viele Konkurrenten im Raum Zürich vor allem gemerkt, der Gogo nimmt ihnen alle Aufträge weg.
Der ist viel günstiger als mir.
Ja, der hat bis zu 30% günstiger offeriert und hat natürlich vor allem bei so grossen kantonalen und städtischen Aufträgen hat er offeriert. Und
das Toni-Areal, glaube ich, gell?
Ist genau, das ist eins. Oder so ein Verwaltungsgebäude in Winterthur. Und dann haben die irgendwann mal einzelne Gipser im Rahmen von ihren Verbänden anfangen, das ein bisschen genauer anzuschauen und haben dann so am Gogo seine Bücher angeschaut. Das darf er die im Rahmen von einer Lohnbuchkontrolle. Das ist so ein Teil von dieser Sozialpartnerschaft. Haben aber nichts gemerkt, dass es halt mehrere von denen braucht, bis mal ein bisschen etwas vorgekommen ist. Und ja, parallel dazu habe ich einfach damals, als ich beim Blick geschafft habe, einfach per Zufall erfahren und das Gespräch mitgehört, wo jemand erzählt hat, dass an der Atlantis-Baustelle in Zürich, das ist so ein Hotel, wo der Emir von Katar umbauen lassen hat, um 2015 umeinander. Er hat wieder ein Prestige-Hotel daraus machen, wie es früher mal war, in den 70er Jahren. Und dort ist einfach umverzählt worden, dass die ungarischen Gipser viel, viel weniger verdienen als alle anderen. Also, man hat dann offenbar so die Löhne an die Wand geschrieben und hat dann verglichen miteinander. Und jemand hat das erzählt, ich habe das gehört und dann habe ich gedacht, ich meld das mal bei der Gewerkschaft, hat der Uni angerufen und die haben jetzt zuerst mal von nichts gewusst und dann ist es 3 Wochen gegangen. Dann hat mir jemand angerufen von der Uni an und hat gesagt, wir machen jetzt die Baustelle zu, Atlantis, kannst du mitkommen?
In welchem Jahr war das?
Das war im Februar 2015 gewesen. Also es ist genau 9 Jahre her jetzt. Und dort hat man dann an einem sehr kalten Februarmorgen am Fuß vom Uetliberg die Ungarn eigentlich ausgefragt, hat die Personalien aufgenommen und hat auch aufgeschrieben, was die verdienen und wie viel dass sie arbeiten. Und dort ist sehr schnell klar geworden, oder? Dass der Lohndumping herrscht, oder? Dass die verarscht werden.
Sie sind froh, dass da jemand mal nach ihnen nachfragt und haben Auskunft gegeben. Wie haben die reagiert, die Arbeiter?
Ja, es ist wirklich eine sehr erstaunliche Entwicklung auf dem Bau. Also ich kann eigentlich mitschauen, wie die einen sich am Anfang ein bisschen gewehrt haben und die anderen aber sehr freizügig aufgeschrieben haben und eigentlich froh gewesen sind, dass jetzt mal etwas passiert. Und man hat es auch gesehen bei den Gewerkschaftsangestellten, dass die froh gewesen sind, oder? Dass jetzt endlich mal der Tipp gekommen ist, wo sie haben können sicher sein, jetzt haben wir es, oder? Weil sie sind schon viel länger beim Gogo dran gewesen. Also wir haben schon gehört, dass um 2010 umeinander schon erste Begegnungen gegeben hat mit Gogo-Angestellten. Aber sie sind nie richtig, sie haben nie den Zugriff gehabt.
Man vermutet, irgendetwas läuft schief und jetzt ist endlich mal schwarz auf weiß auf Papier mit den konkreten Zahlen gestanden.
Genau, so ist es gewesen. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, das ist sehr, es ist auch recht emotional gewesen. Also auf eine Art ein bisschen ergreifend, wie die Leute sich verhalten haben auf dieser Baustelle. Im Nachhinein, das haben wir dann später mitbekommen, hat es einen kleinen Aufstand gegeben innerhalb bei Goger. Einzelne haben sich gewehrt und haben gesagt, hey, du hast mir Geld weggenommen, oder? Ich gebe mein Geld zurück. Die sind dann fristlos entlassen worden. Und der Goger ist natürlich sauer geworden, weil am nächsten Tag im Blick hat es eine riesen Schlagzeile gegeben, Lohnklau, die üblen Machenschaften der Schweizer Gipserfirma. Also es ist dann eine harte Boulevardkampagne nach alter Schule gewesen, wo wir da gefahren sind. Jeden Tag eine neue Geschichte. Am nächsten Tag das Bild von Kurt Goger auf der Frontseite vom Blick. Der hat dann seine Anwälte eingeschaltet und hat alle verklagt rundherum. Gewerkschaft, seine Angestellten, Konkurrenten, Ringier, wo Blick rausgegeben hat und mich selber auch als Journalist, der darüber geschrieben hat.
Okay, darüber wollen wir dann nachher gerne reden, das interessiert mich. Jetzt bleiben wir aber zuerst schnell beim Fall von Kurt Gogo. Jetzt ist also alles auf dem Tisch gelegen. Die Medien haben gross darüber berichtet, die Gewerkschaft ist aktiv. Das heisst, jetzt kommt alles gut, es wird ermittelt, der Fall kommt vor Gericht und es ändert sich endlich.
Schön wär's. Ja, in einer idealen Welt würde das so aussehen. Aber,
es ist nicht so gekommen.
Es ist komplett anders rausgekommen. Und es macht einem heute noch fassungslos, wenn man sieht, wie viel Zeit verstrichen ist. Also ich auch noch, ich musste tief blättern in den Dokumenten. Was klar ist, was die Fakten sind, 2016 wird eine Strafanzeige gegen den Kurt Goger eingereicht, wo genau das System, das wir jetzt erklärt haben, all die Ausbeutungen, es hat ganz viele Verzweigungen genommen, wo das angezeigt wird, und zwar bei dieser Staatsanwaltschaft im Kanton Zürich, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Also die Anzeigen gestattet haben, haben genau gewusst, da müssen Spezialisten hin. Das ist ein hochkomplexer Fall mit eben geschätzt 150 geschädigten Personen, mit 9 Personen, die als Beschuldigte in Frage kommen, mit einem vermuteten Schaden in einem zweistelligen Millionenbereich. Also es ist eine ganz grosse Kiste. Und es geht um strukturierte Kriminalität. Also da müssen die Spezialisten hin. Und zwar schnell und energisch.
Und die Ermittlerinnen und Ermittler dort, die kennen sich ja aus. Also es klingt eigentlich immer noch, wenn alles gut kommt. Was genau. Ist denn schiefgelaufen?
Ja, man könnte es uns eigentlich bis zum Schluss nicht ganz erklären. Aber was man kann sagen, jetzt fast 8 Jahre später, nachdem die Strafanzeige eingereicht worden ist, ist noch keine einzige Anklageschrift geschrieben. Es hat noch kein einziges Gerichtsverfahren gegeben, keinen einzigen Strafbefehl. Der Fall liegt brach seit bald 8 Jahren bei der Zürcher Staatsanwaltschaft. Man kann nicht sagen, es ist nichts passiert, aber es ist viel zu wenig passiert. Und was das Schlimmste war, von Anfang an, das haben wir gesehen und haben es dokumentiert, der Fall Goger ist innerhalb von der Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heisse Herdöpfel von Abteilung zu Abteilung geschoben worden. Niemand hätte Welle aufnehmen, den Fall. Und niemand hat wirklich genügend Ressourcen und Energie reingesteckt, den Fall zu lösen. Was man da auch sagen kann, ist, es hat einfach am Strafverfolgungswillen gefehlt, dem jovialen, charmanten, netten Österreicher Wellen zu beweisen, was er alles Illegales begangen hat.
Und stattdessen hat der Kurt Goger einfach weitergeschäftet?
Ja, also was wir ein bisschen rausgehört haben, ist, dass sich die Staatsanwalt ihnen auch ein bisschen, soll ich sagen, gewährt haben, jetzt einen rechtschaffenden KMU-Gewerbler irgendwie dran zu nehmen. Also das hat man in vielen Bereichen gemerkt, dass sie da sehr zurückhaltend sind. Also kleine Verbrecher kommen sehr viel schneller dran, und da ist man sehr zurückhaltend gewesen. Niemand hat sich richtig darum kümmern, und das ist für ihn natürlich grossartig gewesen. Er konnte weitermachen. Er hat niemals Angst gehabt, dass sie ihn dran nehmen.
Also bis heute?
Also nein. Er hat zwischendrin hat er mal ein bisschen Angst müssen haben, er ist 2 Tage in U-Haft gekommen, immerhin. Aber das ist lächerlich. Ich meine, er ist nach 2 Tagen wieder frei gekommen. Also man hat dann doch mal gefunden, jetzt müssen wir mit dem netten Herr reden. Hat ihn in U-Haft gesteckt, hat ihn einvernommen, aber es ist völlig nicht nachvollziehbar, wieso der nach 2 Tagen wieder rausgelassen worden ist. Und der Herr Goger ist natürlich nicht dumm gewesen. Der hat sofort die Schweiz verlassen. Er hat überhaupt keine Lust gehabt, das grosse Desaster, das er da hinterlässt, auszubaden. Er hat überhaupt keine Lust gehabt, mit den Strafverfolgern zusammenzuarbeiten. Er ist zuerst auf Italien abgehauen. Also wir haben den mal irgendwann in Italien wieder gefunden, an einem Golfturnier. Und die italienischen Behörden haben ihn dann tatsächlich festgenommen, weil es inzwischen einen internationalen Haftbefehl gegeben hat. Aber auch die Italiener haben den Goger nur unter Hausarrest gestellt, also nicht hinter Gitter genommen. Und der Kurt Goger ist sofort auf Österreich abgehauen.
Er ist geflüchtet.
Er ist auf Österreich geflüchtet. Und das war sehr ein cleverer Schachzug gewesen, weil als österreichischer Staatsbürger kann er von Österreich nicht in die Schweiz ausgeliefert werden. Also er steht in der Schweiz nicht zur Verfügung zur Aufarbeitung von dem grossen Kriminalfall. Ja, jetzt ist er in Österreich.
Und was macht der Kurt Goger heute in Österreich, Philipp?
Golfen. Wir haben ihn beim Golfen angetroffen.
Du bist vorbeigegangen. Du bist auf Österreich gereist, auf die Suche nach Kurt Goger, einem Gipser-Unternehmer.
Genau, das war im Mai letztes Jahr. dort haben wir ihn im Rahmen von dieser Recherche konfrontieren. Also ich bin zusammen mit einem jungen österreichischen Journalist gegangen, der mit uns zusammengearbeitet hat und im österreichischen Datum-Magazin dann auch eine Geschichte über den Gurgler geschrieben hat. Und wir haben ihn aufgesucht, ja, und auch angetroffen.
Und gefunden? Wie ist das abgelaufen?
Das ist relativ unangenehm gewesen. Also vor allem, weil wir zuerst einfach stundenlang auf dem Golfplatz verbracht haben und gewartet haben, bis er endlich kommt und ihn einfach nicht gesehen haben. Und irgendwann sind wir vor sein Haus. Er hat ihn...
Wie wohnt der Gurgler? Ja, das nimmt mich noch Wunder.
Er wohnt in Gleisdorf, das ist in der Nähe von Graz, in einem Quartier, wo es recht viele schöne Häuser hat. Also er wohnt auch in einem sehr schicken Gebäude. Dort haben wir ihn aufgesucht, ist aber auch nicht zuhause gewesen. Und dann haben wir schon wieder gehen, weil wir gemerkt haben, ja, jetzt wird es langsam schwierig. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht finden. Und dann plötzlich surrt er im blauen Tesla an uns vorbei, wo wir schon wollten gehen. Und wir merken, das ist er, das ist ein Kurt Gurgler. Gehen zurück zum Haus.
Also hast du in die Einfahrt eingefahren?
Genau. Also, er ist uns vorbeigefahren, genau, ein paar hundert Meter vom Haus entfernt. Und dann sind wir nochmal zurück an Leuten und dann macht er tatsächlich Türen auf. Und wir haben gesagt, ja, wir würden ihn gerne mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Dann hat er gesagt, wir sollen sein Grundstück verlassen. Und er hat das Handy vorgezogen und droht, dass er jetzt eine Polizei anruft. Und hat gesagt, die Sache sei schon lange vorbei und das ist jetzt nicht mehr in der Schweiz und das ist jetzt bei den Österreichern und wir sollen ihn in Ruhe lassen.
Ganz offensichtlich keine Lust gehabt, um mit euch zu reden?
Nein. Also wir haben auch nicht, ehrlich gesagt, damit gerechnet, aber eine kleine Hoffnung war schon da, dass er vielleicht mal seine Sicht erzählt, aber naja, das war nicht so.
Die Ermittlungen sind aber immer noch im Gang. Also es wird immer noch heute gegen den Kurt Gurgler ermittelt.
Ja, und die Aussage, die der Gurgler gemacht hat an der Haustür, die ist völlig korrekt. Die Schweizer oder die Zürcher Strafverfolger haben irgendwann gefunden, das geht nicht, da der Hauptbeschuldigte im Ausland, was sollen wir machen? Und haben tatsächlich den ganzen Komplex von dem kriminellen Konstrukt, wo mit dem Kurt Gurgler direkt zu tun hat, der österreichischen Staatsanwaltschaften abtreten, kann man sagen. Also, der Fall Kurt Gurgler, der ja hundertprozentig in der Schweiz stattgefunden hat, muss jetzt von den österreichischen Staatsanwaltschaften aufgeholt werden. Und die sind tatsächlich dran. Also, wir haben denen angerufen. Es ist immerhin in Österreich die Staatsanwaltschaft, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Und die haben uns so ganz vage bestätigt, dass sie da einen Fall von der Schweiz übernommen haben. Aber haben auch deutsch und deutlich gesagt, sie hätten über den Lauf vom Verfahren keine Auskunft gegeben. Wir haben dann über andere Quellen gehört, dass es immerhin zu einer Einvernahme von Kurt Gurgler ist. Aber wie gesagt, da haben jetzt die Schweizer nichts mehr damit zu tun. Das ist jetzt vollkommen in der Hand der Österreicher.
Der Kurt Gurgler hat sich also erfolgreich den Behörden entzogen bis jetzt, mit seiner Flucht auf Österreich. Sein Bargeld unter der Matratze hat er wahrscheinlich mitgenommen. Oder was macht er heute?
Ja, also das Geld, das er noch hatte, hat er mitgenommen. Wir wissen einfach, dass er sehr viel Geld hat, auch für seine Anwälte ausgeben in der Schweiz. Und es ist dann irgendwann ein bisschen knapp geworden. Aber es geht ihm nicht schlecht in Österreich. Er ist vor allem am Golfen. Also er ist wirklich jeden Tag auf dem Golfplatz, wie wir uns haben sagen lassen. Er ist einer der besten Senior-Golfer in Österreich, der regelmässig ein Turnier mitnimmt. Es gibt viele Bilder von ihm im Internet, wo er Pokale in der Hand hat. Er hat aber auch versucht, ein neues Business aufzubauen mit Fertighäusern, wo aber, so wie es aussieht, überhaupt nicht läuft. Also wir haben uns auch sagen lassen, dass es noch kein einziges von diesen Häusern gibt. Dass das vielleicht einfach eine Art Fassade ist, wir sind da nicht sicher.
Aber irgendwie muss man sich das Leben ja können leisten.
Ja, genau. Jetzt. Also was wir gehört haben, und eben das ist halt ein bisschen schwierig, wir hören immer wieder Sachen aus Österreich, können das aber schwer verifizieren, aber er hat Privatkonkurs angemeldet, so viel ist klar. Was halt nicht klar ist, was ist da dahinter? Hat er das nur gemacht, um etwas vortäuschen, oder ist das tatsächlich der Fall?
Also ich höre Sachen aus Österreich, das sind Informantinnen, Informanten, die das erzählen, oder das schreiben andere Medien. Wie hört man so Sachen?
Also ein Teil läuft über unseren Kollegen, wo wir in Graz mit dem unterwegs gewesen sind, wo auch noch weiter recherchiert. Ein Teil auch über Rechtsvertreter von Geschädigten. Mhm.
Philipp, du hast schon gesagt, du bist ja selber dann plötzlich noch im Fokus gestanden von Ermittlungen, oder ich weiß gar nicht, wie weit das gekommen ist. Er hat auf jeden Fall Anzeige eingereicht gegen dich als Journalist, der Kurt Gurgler.
Genau, das ist kurz nachdem wir die Kampagne gefahren sind beim Blick, hat er alle möglichen Leute eingeklagt, die ihm nicht gepasst haben. Und ich bin einer davon gewesen, weil ich die Artikel geschrieben habe für den Blick. Es ist dann irgendwann einmal eine Vorladung gekommen von der Staatsanwaltschaft und er hat dort Strafanzeige erhoben gegen mich wegen Verleumdung, übler Nachrede, unlauterem Wettbewerb und Anstiftung zu Amtsgeheimnisverletzung.
Wie geht es einem das als Journalist, wenn du plötzlich so einen Brief bekommst?
Ja, nicht gut. Also, es war für mich zum ersten Mal, als ich so mit der Justiz in Kontakt gekommen bin. Ich habe natürlich dann, ich bin unterstützt worden vom Anwalt, der damals für Ringier gearbeitet hat. Ich musste dann aussagen. Und, ja, Kollegen beim Blick haben da mal ein bisschen Witzel gemacht wegen dem und so. Und so ein bisschen Handschellen angeahmt, wenn ich vorbeikommen bin und so das. Ja, muss ich bald in den Knast gehen, weil, glaube ich, im schlimmsten Fall würde man da ins Gefängnis kommen, wenn man schuldig gesprochen wird.
Wie Vorsitz ist heute noch da? Weil ins Gefängnis bist du ganz offensichtlich nicht gekommen, oder zumindest nicht so lange. Wie ist es ausgegangen?
Ja, das ist sehr eine enttäuschende Angelegenheit. Ich muss sagen, alle, die der Koger eingeklagt hat, sind freigesprochen worden am Schluss. Beim Fall Ringier und bei mir ist es gar nicht so weit gekommen, weil Ringier einfach sehr schnell in einen Vergleich hineingeht bei solchen Geschichten. Also sobald sie eingeklagt werden, vor allem auch wegen übler Nachrede, Verleumdung, suchen sie schnell den Vergleich. Und das haben sie beim Goger auch relativ rasch dann gemacht.
Im Vergleich heisst es, man zahlt einfach Geld und er zieht seine Anzeige zurück.
Ja, man sitzt mal zusammen am Tisch und sagt mal, was alles nicht gut ist. Und dann sagt der Goger, also wir wissen das jetzt im Nachhinein, der Goger hat gesagt, ich will 1 Million von Ringier. Und Ringier hat gesagt, niemals. Sie haben sich am Schluss bei 300'000 Franken gefunden. Und Ringier hat gleichzeitig müssen mehrere Artikel, die ich geschrieben habe, aus dem Internet rausnehmen und auch aus der Schweizerischen Mediendatenbank.
Also Ringier, der Verlag, der den Blick rausgibt, ist da ein bisschen eingeknickt vor dem Google.
Ja, das hast jetzt du gesagt. Es ist natürlich klar, also für mich ist es ein Problem, weil eigentlich ein Teil von meiner Arbeit verschwunden ist.
Die ist nicht mehr so online, will. Die findest du nicht mehr, wenn man danach sucht.
Genau, genau. Auch der Anwalt, der damals für Ringier geschafft hat, hat gesagt, ja, Ringier geht einfach schnell in den Vergleich rein, da kann man nicht viel machen. Er hätte uns Chancen ausgerechnet, so wie natürlich auch eben alle anderen auch freigesprochen worden sind, aber so weit ist es halt nicht gekommen.
Aber vielleicht darf man noch zur Ehrrettung von Ringier, wobei ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt, aber die Beweislage ist damals, wo Ringier den Vergleich geschlossen hat, extrem schlecht gewesen. Und das ist ja auch ein Problem, warum die Strafverfolger nicht vorwärts gekommen sind gegen den Goger. Es ist, die Sache ist eigentlich erst dann hieb- und stichfest festgestanden, wo man das Milchbüchli von dem ungarischen Vermittler gefunden hat. Er hat es eingestanden, das Kickback. Und dann hat es noch weitere 2 Mitarbeiter gegeben vom Goger, die auch zugegeben haben vor der Staatsanwalt, dass es zu dieser doppelten Buchhaltung ist. Und das hat Ringier nicht gewusst damals. Und bei so Vergleichsgesprächen schaut man halt an, ja, was können wir beweisen? Ich meine, was der Philipp geschrieben hat, hat absolut gestimmt, jeder Buchstabe. Aber man hat Beweis nicht gehabt. Und darum ist es zu dem Vergleich gekommen. Aber ehrlich gesagt, so also viel gebracht hat sie am Google nicht am Schluss.
Die Serie, die ihr jetzt aber zusammen gemacht habt, Brigitte und Philipp, für die Republik damals, die ist immer noch online.
Noch?
Philipp, ich habe heute Morgen das letzte Mal geschaut. Also ja, noch ist sie online.
Also wer weg kann sie nachlesen, sie ist verlinkt im Episodenbeschreib von dem Podcast. Zum Schluss möchte ich nochmal über die reden, die geschädigt sind in dem ganzen Fall, die betroffenen Menschen wie der Josef Babay. Brigitte, wie geht es ihm heute?
Ja, ein bisschen besser inzwischen, aber er hat monatelang gelitten unter dem, was er in der Schweiz erlebt hat. Er war monatelang nicht arbeitsfähig gewesen. Seine Frau Andrea hat mir erzählt beim Gespräch, dass er sich einfach in seinem Schlafzimmer eingeschlossen hat, nicht mehr rausgekommen ist, dass sie müssen Freunde holen, die probieren, ihn wieder zu motivieren und auf die Beine zu stellen. Der Josef sagt, er nehme bis heute Medikamente, er hat Panikattacken gehabt und hat sich dann so langsam wieder zurück ins Leben gerappelt. Er ist heute zum Glück wieder berufstätig, er arbeitet so im Gebäudeunterhalt für eine öffentliche Verwaltung. Er sagt aber klipp und klar, er setze keinen Fuss mehr auf eine Baustelle mit dem Gipserberuf, dass sie fertig sind, diese Erfahrungen in der Schweiz, von dem will er nichts mehr wissen, weder in Ungarn noch in der Schweiz.
Und wie steht er zum Kurt Gogo, zu seinem früheren Chef?
Er hat jedes Mal die Augen vertreibt, wenn der Name gefallen ist, wenn ich ihm auf dem Sofa gegenüber gesessen bin. Der Kurt Gogo schuldet ihm noch 40'000 Franken, sagt Josef. Am Josef seine Hoffnung schwindet, dass er das Geld jemals wird sehen. Er ist sehr enttäuscht von der Schweiz. Er war entsetzt, als er gehört hat, dass der Fall an die Österreicher abgegeben wurde. Ist. Das hat er nicht nachvollziehen können. Das tut seine Hoffnung noch mal kleiner machen. Am Schluss hat er mir gesagt, wo wir wahrscheinlich das dritte Glas Palinka getrunken haben, vermutlich können ihm jetzt nur noch Gott helfen.
Zum Glück ist die dritte Gewalt kein Gerichtspodcast, sondern ein Justizpodcast, weil das Gericht spielt da bis heute keine Rolle. Danke vielmals für eure Recherche, fürs Dranbleiben, Brigitte Hürlimann und Philipp Albrecht.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, danke auch dir, Philipp. Schön, dass wir das mal zu zweit machen konnten.
Die dreiteilige Serie zum Fall Gogo findet Sie auf republik.ch oder verlinkt in der Beschreibung von dem Podcast. Um sie komplett zu lesen, brauchen Sie ein Abo. Damit unterstützen Sie unsere Arbeit und auch den Podcast. Also falls Sie noch nicht dabei sind, am besten einfach ein Probeabo lösen. Auf republik.ch/hallo. Und noch eine kleine Erinnerung, am 15. April findet eine Live-Aufzeichnung von dem Podcast statt. Die Infos dazu finden Sie ebenfalls verlinkt im Beschreiben. Das war die dritte Gewalt, der Justiz-Podcast von der Republik. Mein Name ist Boas Roux. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.